So, damit beginnen wir jetzt endgültig mit der Podiumsdiskussion. Ich werfe einen Blick auf die Uhr, weil der Zeitplan schon mehr als eine Viertelstunde hinten ist. Also wir sollten eigentlich jetzt zum Schluss der Podiumsdiskussion kommen.
Können wir machen.
Das heißt, wir werden tatsächlich die Podiumsdiskussion etwas kürzer machen als geplant. Wir werden aber darauf achten, dass alle wichtigen Fragen, alle Dinge, die den Leuten am Herzen liegen, Platz haben. Ich werde dann auch gegen Schluss hin noch eine Frage ins Publikum stellen, ob jemand irgendeine wichtige Frage hat, die nicht beantwortet ist. Und ich darf jetzt schon alle am Podium um möglichst kurze Antworten bitten. Also kürzer als vielleicht üblich, als bei den Vorträgen, die man selber gemacht hat. Ich mache auch die Vorstellungsrunde etwas kürzer, weil fast alle, die jetzt hier sind, haben ja die Vorträge gehört und wissen, wer am Podium sitzt. Ich mache trotzdem noch mal eine ganz kurze Vorstellung. Zu meiner ganz Rechten, Leni Kesselstadt. Sie ist Ehefrau, Mutter, freischaffende Künstlerin, lebt in der Steiermark und war vor allem Mitbegründerin der Familienallianz. Das, was das ist, haben wir gestern gehört und wir werden heute noch mal kurz mit dir darüber reden. Herzlich willkommen am Podium. Jetzt machen wir es gerade in dem Fall von rechts nach links. Martin Hardic stelle ich jetzt wirklich, muss ich nicht mal groß vorstellen, der hat jetzt gerade einen Vortrag gehabt, ist, ich muss nur mal nochmal dazu sagen, dass er wirklich ein ausgewiesener Experte ist, Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, Infektiologie und Tropenmedizin sowie Virologie und Infektionsepidemiologie. Also er weiß, wovon er redet. Und den Rest der Vorstellungsrunde spare ich mir jetzt. Herzlich willkommen, Martin. Philipp Kruse, ich mache es auch ganz kurz, es haben fast alle seinen sehr spannenden Vortrag gehört. Er ist Schweizer Rechtsanwalt mit einer eigenen Kanzlei in Zürich und die internationale Bekanntheit hat er erlangt während der Corona-Krise. Da hat er nämlich die Bürgerin Gerichtsverfahren wegen verfassungswidriger Corona-Maßnahmen gegen den Staat vertreten und derzeit beschäftigt er sich sehr viel und intensiv mit den Vertragsentwürfen der WHO, Stichwort Pandemievertrag. Seine Expertisen sind unter anderem auch im EU-Parlament gefragt, also wirklich sehr hochkarätig. Schön, dass Sie da sind, Philipp Kruse. Auch hier in aller Kürze, Sie haben den spannenden Vortrag von Gabriele Kubi selbst gehört. Sie ist eine deutsche Publizistin und auch Übersetzerin, oder? Lange Jahre. Ihre Thesen behandeln gesellschaftspolitische Positionen aus katholisch-konservativer Sicht, wie etwa Genderkritik oder familienpolitische und sexualpädagogische Themen. Gabriele Kubi verteidigt die Tugend der Keuschheit. Und sie ist der Meinung, das haben wir im Vortrag gehört, dass Kinder viel zu früh sexualisiert werden. So könnte man es kurz fassen. Herzlich willkommen nochmals auf der Bühne, Gabriele Kubi. Und last but not least, Karl Hies. Er ist gebürtiger Niederösterreicher, ist Künstler in erster Linie und ist hier bei diesem Symposium, weil er eine Geschichte hat. Er hat Gewalt und sexuellen Missbrauch in einem Landesjugendheim erlebt, hat gestern seine berührende Geschichte erzählt. Ursprünglich wollten wir jetzt, weil wir zeitlich schon hinten sind, ihn heute vom Podium weglassen, aber es sind jetzt doch ein paar Anfragen gekommen, ob er nicht nochmals kurz am Podium sein kann. Deshalb sehr gerne nochmals am Podium. Herzlich willkommen, Karl Hies. So, und jetzt, wo beginnen wir? Wir beginnen so, wie wir es vorgestellt haben. Leni Kesselstadt, Familienallianz. Sie haben gestern ein paar sehr spannende Aspekte reingebracht, aber so wie ich Ihre Breite in Ihren Ausführungen kenne, sind da sicher noch ein paar Punkte, die noch zusätzlich einfallen, die das Publikum interessieren könnte.
Ja. Was mir noch aufgefallen ist, ich habe natürlich einiges nicht erwähnt gestern, was mir noch aufgefallen ist, auch im Zuge dieser hervorragenden Vorträge heute, sind einige wichtige Sachen, die ich Ihnen als Eltern und Großeltern nahelegen möchte. Vorarlberg ist ein besonderer Ort, weil hier gibt es eine Dependance von dieser Sexualpädagogik, die aus Deutschland kommt, von der heute Frau Gabriele Kubi gesprochen hat, und zwar von diesem Kentler und Sielert, und zwar Schloss Hofen. Das heißt, ihr seid besonders betroffen. Wir haben besonders viele Rückmeldungen aus Vorarlberg in den letzten Jahren gesammelt. Und ich möchte damit nur klar machen, es gibt eine Ausbildungslinie, natürlich die WHO-Standards, die im Hintergrund stehen, aber es gibt auch eben diese deutsche Gruppe um Uwe Sielert, und die eben von Kentler kommen, diesen pädophilen, pädorasten Vordenker. Die ist in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, überall und in Liechtenstein, überall dasselbe. Das Material, die Denkweise, der Hintergrund, die Ausarbeitung dieser Sexualpädagogik ist überall dieselbe. Also es kommt sozusagen aus Deutschland und wird hier wirklich interessanterweise in Vorarlberg, da hat dieser Uwe Sielert bis kurz vor seiner Pensionierung, er ist jetzt pensioniert, hat er selbst unterrichtet. Wir haben ganz viele Rückmeldungen, also das heißt nur, bitte seid besonders vorsichtig. Das heißt aber nicht, dass der Osten von Österreich verschont ist, weil es gibt in Salzburg, in Wien, in Graz, in den großen Städten überall, und das ist das Eigenartige, gibt es diese sogenannten pädagogischen Institute, die diese Referenten von diesen externen und auch Lehrer ausbilden. Die bilden sich quasi selber aus und prüfen sich selber. Es gibt quasi nichts anderes, außer, ich habe es gestern schon erwähnt, zwei ideologiefreie Sachen. Das eine ist Tinsta und das andere ist eine Ausbildungsstelle in Heiligenkreuz, die seit ein paar Jahren dort ist, entwicklungssensible Sexualpädagogik ESSP. Also da werden jetzt seit neuesten Referenten ausgebildet. Sonst ist unserer Meinung nach alles ideologisch. Das ist das eine, was ich vergessen habe zu erwähnen, dass Sie wissen, es ist alles eine Ausbildungslinie. Es ist nicht sozusagen, dass es verschiedene Sachen gibt, sondern es kommt alles aus einem Eck. Das ist eben dieser Kentler. Und das Zweite, was ich noch unbedingt sagen wollte, ist, ich will eigentlich noch viel sagen, aber das Zweite, was ich noch sagen möchte, ist, dass es sehr gute Lehrer auch gibt. Wir haben gestern das kurz angesprochen. Es gibt natürlich unglaublich gute Lehrer. Es sind auch einige Lehrer hier und es sind auch einige Lehrer zu uns an unseren Informationsstand gekommen. Es hängt immer an den Einzelpersonen, wie das in den Klassen gemacht wird. Und es sind ganz viele Lehrer, die das Herz am rechten Fleck haben, die auch ihre Kinder verteidigen, die das selbst machen und nicht weitergeben an externe Vereine. Aber es hat sich natürlich jetzt durch diesen neuen Lehrplan ab letzten Herbst hat sich wirklich vieles geändert. Und bitte seien Sie nach wie vor vorsichtig und schützen Sie Ihre Kinder.
Vielen Dank. Vielen Dank für dieses Statement. Ich mache jetzt, glaube ich, gleich mit der, nach dem Motto Ladies First, mit der zweiten Dame weiter. Und zwar, es sind erfreulicherweise sehr viele Fragen aus dem Publikum gekommen. Spannende. Und einige Fragen lassen sich relativ kurz auch beantworten. Bei manchen braucht es vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Frage an Frau Kubi. Das ist vielleicht was die Bettina Beer vorhin auch ein bisschen angedeutet hat. Frage: Menschen, die im Christentum keine Antwort oder keinen Glauben finden, auf welche Wurzeln oder auf welchen Halt können sich diese ausrichten? Haben Sie da eine Antwort?
Es ist schwer für mich darauf zu antworten, weil ich selber ja nur das sagen kann, wo ich Halt finde. Ich kann nicht sagen, such da und da Halt, sondern ich gebe Zeugnis dafür, wo ich nach einem langen Leben, nach über 20 Jahren Suche in der Esoterik und Psychologie, da kam ein Gotteserlebnis irgendwie 73 und dann waren es 20 Jahre Suchen in diesen ganzen Wegen und dann kam der große Donnerschlag katholisch, was total gegen mein Berufsumfeld und in meiner Familie hätte ich alles werden können, bloß nicht katholisch. Und es war auch nicht sozusagen, ich habe nicht studiert und was wähle ich denn jetzt, sondern es kam einfach von oben mit völliger Klarheit. Und deswegen kann ich da keinen Rat geben. Ja, ich kann nur, wenn Menschen auf mich zukommen, die suchen und die meisten Menschen suchen, dann kann ich ja nur sagen, wo ich gefunden habe. Und das habe ich heute getan. Damit tue ich nicht verurteilen, wenn Menschen andere Wege gehen. Jeder ist auf der Suche und ich bin offen für ein Gespräch mit jedem, zu hören, wo findest du, wo habe ich gefunden. Ich bin nicht die Missionarin, sondern ich gebe einfach nur Zeugnis und kann nur für das Zeugnis geben, was für mich trägt.
Dann gibt eine kritische Frage, ich bleibe jetzt gerade noch kurz bei Ihnen. Wohin hat sich die Kirche entwickelt, Wenn der Papst sich für eine Impfung stark macht, die auf Nierenzellen von Embryonen gezüchtet wird, ja, ist diese Kirche noch zu retten?
Ich schreibe über kirchliche Themen. Mein letztes Buch, Die kleine Herde, wenn die Hirten mit den Wölfen tanzen, ist ziemlich klare Konfrontation von dem, was da in Deutschland passiert. Wir Katholiken sind in einer überaus schwierigen Lage, weil wir ja das Papstamt anerkennen und jetzt eine Politik haben, die vielem widerspricht, was ich als Gläubige für richtig halte. Ist die Kirche noch zu retten? Ich habe dieses Bild von der Quelle gebraucht heute. Diese Verrottung, die da in der Kirche gerade ist, in der katholischen Kirche, ist unbeschreiblich. Ja, das ist wirklich unbeschreiblich. Ich habe von der Quelle gesprochen. Und wenn Menschen jetzt austreten, zutiefst enttäuscht bis angewidert sind, von wem das, was da geschieht, verstehe ich das. Aber ich glaube, man kann tiefer graben und kann zu dem lebendigen Fluss der Gnade kommen, die in der heiligen Kirche seit 2000 Jahren fließt. Ich weiß, dass ich Sie provoziere mit diesem Wort, heilige Kirche. Ich erlebe es auch immer wieder. Und es ist eine Frage, wie tief gehe ich denn? Und dieser Strom ist nicht, das ist die Quelle, die lebendige Quelle, die strömt. Ja, kurze Antwort.
Ja, danke. Karl Hies, Sie haben gestern schon das etwas ausführlicher erzählen können, was Ihnen widerfahren ist in Ihrer Schulzeit als 13-Jähriger. Können Sie vielleicht auch für diejenigen, die jetzt vielleicht erst heute dazugestoßen sind, nochmal aber wirklich ganz kurz schildern, was ist Ihnen passiert, was haben Sie erfahren und was glauben Sie, wäre jetzt die wichtigste Lehre daraus, was man heutzutage verändern müsste in Bezug auf Sexualisierung, Frühsexualisieren oder Umgang mit diesem Thema? Bitte auch wieder relativ kurz.
Okay, ist einfach erklärt. Wenn man sich anschaut, der Weg, wohin führt, von der WHO zur Frühsexualisierung, dann ist es nichts anderes als eine Vorbereitung für einen Freibrief für Pädophile, die wir in allen Gesellschaftskriegen finden, siehe den Fall Deichmeister. Ja. Kinder haben Rechte und es steht eigentlich die WHO-Agenda im Widerspruch zu den UNO-Vorschriften oder Österreich hat 1989 unterschrieben die Agenda der UNO, der Kinderrechte. Und da geht es in Punkt 1 in erster Linie um das Wohl des Kindes. Um das Wohl des Kindes. Und wenn man sich anschaut, eben, es gibt in Österreich noch immer die Anleitung zum pädophilen Buch Katastrophe. Also da speibst du wirklich auf, wenn du schaust, was da bei uns in Österreich abgeht. Ja. Und ich glaube, das Einzige, was man dagegen wirken kann, aufklären und nicht wegschauen. Ja. Es gibt Ansätze, wo man immer den Verdacht hat, ja, aber wenn ein Verdacht besteht, ist meistens irgendwo ein wahrer Kern drin. Und eines, auf keinen Fall, das Kind Lügen strafen. Kinder sagen prinzipiell die Wahrheit, aber man will das oft nicht hören. Ich weiß das aus meiner Begebenheit. Man hat immer gesagt, der Blödsinn, was du erzählst. Ja. Und man versucht das zu verdrängen. Ja, ja. Aber von meiner Seite aus kann man nur sagen, wir brauchen wieder christliche Werte mehr.
Ja, ich sehe es auf Videos. Ja.
Gibt es einen Grundsatz? Ja. Der geht mir heute in der Gesellschaft ab. Christliche Werte, Respekt. Respekt vor dem Leben, Respekt vor einem anderen. Und es gibt diese goldene Regel, was ich nicht will, das tue ich einen anderen nicht. Ja. Okay. Sollten sich auch die Leute in der WHO hinter die Ohren schreiben. Ja. Und das ist eigentlich meine Botschaft, weiterhin für das Recht der Kinder zu kämpfen und Hände weg von unseren Kindern.
Sie haben ein Stichwort WHO gegeben. Stichwort gebe ich an den Herr Kruse weiter. Sie sind auch ganz viele Fragen. Einige lassen sich relativ kurz beantworten. Stichwort Finanzierung der WHO. Viele glauben ja, WHO, Weltgesundheitsorganisation, ist eine Art Behörde, irgendwie demokratisch gewählt, alle finanzieren die staatliche Geld oder so. Sie können sicher sagen, wie sich die WHO finanziert.
Ja, die WHO sollte sich ausschließlich aus den Mitgliedsbeiträgen der Mitgliedstaaten finanzieren, entsprechend ihrer Zielsetzung nach Artikel 1 der WHO-Verfassung, dass es ihr eben um die Gesundheit der Menschen gehen sollte. Und das ist die Angelegenheit, wäre die Angelegenheit der Staaten. In Tat und Wahrheit werden über 80% des WHO-Budgets von zweckgebundenen, mit einem bestimmten, also mit einer bestimmten Zielvorstellung versehenen Zwecksponsoren beigesteuert. Und das bedeutet, wer zahlt, befiehlt. Und von diesen 80%, über 80% sogar, ist die größte Partei zurechenbar zu Bill und Melinda Gates Stiftung. Entweder direkt als Bill und Melinda Gates oder über die Gavi, auf welche Bill und Melinda Gates als Personen, aber auch als Stiftung einen beherrschenden Einfluss ausüben. Und das sind Personen, die einen unmittelbaren ökonomischen, ein ökonomisches Motiv haben, die WHO zu unterstützen, das heißt überhaupt erst einmal den Anlass zu schaffen durch die WHO, durch das Ausrufen eines Gesundheitsnotstandes, damit sie ihre Produkte loswerden können. Insgesamt bestreiten Bill und Melinda Gates direkt und indirekt rund 76% des gesamten Budgets. Das ist kriminell. 76% des gesamten Budgets. Das darf nicht sein. Ja. Es gibt darüber hinaus, an erster Stelle wechseln sich immer wieder ab, Deutschland.
Vielleicht noch
und
ein Wort, womit,
USA.
Machen, womit macht diese Stiftung Geschäfte?
Mit Impfungen, Entschuldigung. Also ganz, ganz stark mit Impfungen, das ist das Hauptgeschäft. Und 2017, glaube ich, war es, hat Bill Gates in Davos in einem Interview gesagt, dass das der beste, lukrativste Geschäftszweig ist, denn mit Impfungen, da kann man einen Return on Investment mit Faktor 20 erzielen. Ihm geht es ausschließlich um Geld, natürlich vielleicht noch um andere Motive, aber ganz sicher nicht um die Gesundheit der Menschen.
Okay. Mikro, ich höre bitte so, oder? Mhm. Ja. Noch eine Frage an Dr. Kruse, vielleicht auch ein Versuch für eine kurze Antwort. Vorschlag, was kann ein normaler Bürger aktiv unternehmen, um die Verträge zu, das sind die WHO-Verträge, nehme ich an, gemeint, zu verhindern?
Ich hatte am Schluss sehr wenig Zeit noch. Trotzdem entschuldige ich mich für das Überziehen. Ja. Also, was ich hätte sagen wollen, ganz klar, ein sehr probates Mittel, die anderen Bürger zu informieren, sind ganz einfache, aber gut gestaltete Flyer. Und hier kann ich aus Österreich sehr empfehlen, von der Andrea Drescher, Who is Who? Und findet man auf der Homepage mehr-wissen.info. mehr-wissen.info von Andrea Drescher. Ich habe auch etwas im Hintergrund mitgewirkt, hauptsächlich die österreichischen Anwälte für Aufklärung. Und da kommt man dann über diese 10 ganz simplen Fragen auch auf eine Homepage, wo man dann noch mehr Substanz findet, wenn man das nicht glaubt. Das wäre mal ein erster Einstieg. Das ist das, was der Bürger machen kann, in der Hauptsache informieren.
Vielleicht darf ich noch was dazu kommentieren. Ein weiterer Schritt ist, und das ist ein auch angeblich sehr erfolgreicher, steigen Sie Ihren lokalen Politikern, den lokalen Politikern auf die Füße. Die lokalen Politiker, wenn die Druck bekommen, geben die den Druck nach oben weiter. Und die geben ihn wieder nach oben weiter, weil die nicht einsehen, dass sie den Kopf für etwas hinhalten sollen, was sie nicht mitentschieden haben. Ja? Also machen Sie in der Kommunalpolitik Druck und das wird sich nach oben vervollständigen. Das wäre auch noch ein Schritt.
Genau, darf ich gerade ergänzen? Wie macht man das ganz konkret? Gehen Sie auf die Homepage der österreichischen Anwälte für Aufklärung und suchen Sie das Schreiben, das ist ganz weit oben, das die österreichischen Anwälte für Aufklärung an die Regierung geschickt haben. Sie können dasselbe Schreiben copy-pasten an Ihre Kommunalpolitiker. Da steht alles Wesentliche drin. Das ist eine hervorragende Analyse über die internationalen Gesundheitsvorschriften mit Fragen, mit den ganz gezielten Fragen. Mhm. Österreichische Anwälte für Aufklärung.
Mhm. Ja.
Ja.
Das ist ein sehr probates Mittel, das wir auch von Zeit zu Zeit machen über die Familienallianz, dass wir bei großen Entscheidungen, zum Beispiel in Brüssel, wo ja ständig diese neuen Rahmenbedingungen beschlossen werden, ja, dass wir da wir versenden eben diese Rundbriefe, Sie können sich gerne noch eintragen in dieser Liste, und dass wir diesen Menschen, unseren Abonnenten dann sozusagen bitten, dass sie mitmachen, dass sie den Politikern schreiben, das ist ein ganz starkes Zeichen. Wir wissen, dass es den Politikern nicht egal ist, weil die nächste Wahl steht vor der Tür. Jetzt im Moment ist es besonders gut. Man kann wirklich auch Fragen stellen, wie werden sie sich verhalten, wir werden das beobachten, also mit kurzen Sätzen. Und was wir machen, ist, dass wir immer gleich, weil jeder hat wenig Zeit, dass wir die E-Mail-Adresse und ein paar Satzteile und so weiter zur Verfügung stellen. Also das haben wir vor zu machen wegen dieser WHO. Nur damit Sie, und wir haben da sehr gute Erfahrung, auch mit Leserbriefschreiben und so weiter. Das ist ein Teil unserer Aufgabe.
Noch eine Frage aus dem Publikum. Wo gibt es eine Kurzfassung der WHO-Bestimmungen zur Weitergabe an Dritte mit Links? Also kann man das irgendwo gut nachlesen?
Ja, einerseits, was ich gerade sagte, mehr-wissen.info von Andrea Drescher. Das sind die Einstiegsfragen. Und dann werden Sie auf die Homepage geleitet, die das Ganze im Detail erklärt. Dann World Health Alliance. Da können Sie auf Beate Pfeil Ihren Beitrag klicken. Und dann haben wir natürlich noch von der Organisation MWGFD. Die haben auch hervorragendes Material auf ihrer Homepage zur WHO, das sie auch verwenden können. Sehr gute Zusammenfassungen. Ja.
Eine Frage, die an den Dr. Hadic gerichtet ist. Hat sich Ihre Einstellung zu Impfungen im Allgemeinen durch die letzten Jahre in irgendeiner Form geändert? Oder sehen Sie nur die neue Gentherapie kritisch?
Wie lange haben wir Zeit? Also um es schnell runterzubrechen, ich bin vorsichtiger geworden. Ich schaue mir die Inhaltsstoffe, soweit sie deklariert sind, besser an. Ich werde, wenn die Influenza-Impfung auf mmRNA-Technologie umgestellt wird, nicht mehr Influenza impfen, weil ich die Technologie für äußerst problematisch halte. Aber Sie werden auch wissen, dass ich ja unterscheide zwischen Spike-Stoffen und Impfstoffen. Und ich bin im Moment noch großteils dahingehend im Absicherungsmodus, als wir wissen, dass mmRNA-Substanzen automatisch in Nanopartikel verpackt werden müssen. Die bedürfen bestimmter Lagerbedingungen. Und wenn ich einen Impfstoff bekomme, der steht lagern zwischen 2 und 8 Grad mit einem Haltbarkeitsdatum von Monaten oder vielleicht sogar Jahren, dann weiß ich, da kann kein Spike-Stoff drinnen sein, weil der würde kaputt gehen. Das heißt, die Lagerungsbedingungen, die für Spike-Stoffe sind, unterscheiden sich signifikant von Impfstoffen, zumindest derzeit noch. Und das hilft mir auch in der Bewertung dieser Substanz.
So, jetzt ein Thema, das vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist in der ganzen Veranstaltung, gerichtet an Dr. Hadic ursprünglich, aber auch Leni Kesselstadt, denke ich, kann ich die Frage vielleicht stellen. Was ist von der muslimischen Seite von Eltern bei diesem WHO-Frühsexualisierungssystem zu erwarten? Wie reagieren Muslime darauf, oder vielleicht die Frau Kesselstadt sogar noch näher in der Praxis dran, ja, oder?
Es ist natürlich, es passiert das, was anzunehmen ist, dass die Muslime das natürlich total ablehnen. Ich weiß, komischerweise auch aus Vorarlberg, obwohl wir aus ganz Österreich die Berichte sammeln, weiß ich, dass es hier mehrere Fälle gegeben hat, dass die Muslime in die Schule gegangen sind und gesagt haben, ihr Kind nimmt hier nicht teil, und haben das Kind mitgenommen. Daraufhin haben diese Schulen angefangen, nicht mehr den Eltern zu sagen, wann dieser Sexualunterricht stattfindet, damit sie das Kind eben nicht mehr rausholen können. Sonst gibt es leider keine Zusammenarbeit, das ist bis jetzt nicht gelungen. Aber wir wissen, es ist natürlich eine große Diskrepanz. Auf der einen Seite ist dieser sehr, ich würde sagen, sehr strenge moralische Anspruch, dass die Mädchen gar nichts, nicht einmal erfahren, etwas dürfen über ihren Körper. Und auf der anderen Seite auch eben diese sehr große Freizügigkeit von den Männern, die sehr viel Pornografie schauen und so weiter. Also die sind sehr weit, die Buben sind extrem weit. Ja, die bringen auch sehr viel Unruhe in die Schulklassen. Sie sind sehr provokant, sie gehen mit den Mädchen natürlich sehr dementsprechend auch um. Aber ich kann leider noch nicht sagen, es ist natürlich eine gewisse Hoffnung, dass die sich auch auf die Barrikaden stellen. Jeder Mitstreiter, ist willkommen, aber bis jetzt gibt es leider noch keine Zusammenarbeit. Mhm.
Eine Frage noch an den Professor Hadic, glaube ich, kritische Frage. Sie sind ein Held der Covid-Aufklärung.
Stimmt nicht, ich bin kein Held.
Ja. So steht es, ich lese nur vor, was da steht. Wie passt es zusammen, dass Sie ein Impfzentrum betreiben?
Ja, das ist kein Problem. Also ich meine, dass ich ein Held bin, sind Fake News. Also das stimmt nicht. Ja. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass traditionelle, damals noch streng geprüfte, auf Wirksamkeit und Nebenwirkungen geprüfte Impfstoffe einen erheblichen Beitrag zur Volksgesundheit geleistet haben. Und ich weiß auch, dass ich da zunehmend auch in einer gewissen Diskrepanz zu meinem lieben Freund Sucharit Bhakti stehe, der die Auffassung vertritt, dass die Impfungen in manchen Situationen mehr geschadet haben als genützt. Ich kann das aus der persönlichen Erfahrung so nicht sagen, weil wissen Sie, wenn ich kann natürlich nur aus der persönlichen Situation reflektieren. Und das bedeutet, ich habe in Weißrussland Fälle von FSME gesehen, die überlebt haben, schwerst geschädigt überlebt haben. Ich habe als erster damals die Diagnose gestellt, vielleicht erinnern Sie sich noch dran, in den 90er Jahren von dem Wehrdiener, der im Wehrdienst von einer Zecke gebissen wurde, dann eine schwerste FSME entwickelt hat, nach Innsbruck gekommen ist, zu meinem lieben Freund Erich Schmutzhardt, auf die Neurointensivstation zurückkam nach Oberösterreich als Apaliker. Also Apaliker sind Leute, die also kein Bewusstsein, keine bewusste Wahrnehmung mehr haben mit 19 Jahren. Und wo man drauf gekommen ist, er hat dieses schwere Krankheitsbild deswegen entwickelt, weil er vorher nicht geimpft war und in der Situation aber zu spät ein Gammaglobulin bekommen hat. Und er wurde dann als Pflegefall nach Hause gebracht. Die Schwester hat diesen Zustand nicht ausgehalten. Der Vater hat sich umgebracht. Wissen Sie, das prägt. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass unter der Wirkung des Impfstoffes die Inzidenz in Österreich von 700 Fällen pro Jahr auf ungefähr 100 Fälle heruntergegangen ist. Natürlich haben diese Substanzen partiell auch Nebenwirkungen und das muss man mit den Leuten auch besprechen und das ist nur fair. Es wurde einiges adaptiert, wie zum Beispiel die anfängliche Produktion über Hirnzellen von Mäusen wurde umgestellt auf embryonierte Hühnereier, was einen hohen Sicherheitszuwachs bedingt. Das heißt, hier sind die aktuell verwendeten Impfstoffe deutlich sicherer geworden, als das noch in den 90er Jahren war. Wir wissen, dass also jeder 1000. bis 3600. Fall von Masern tödlich endet. Sei es jetzt durch die Masernpneumonie, durch die Masernenzephalitis oder eine Folgeerkrankung, die sogenannte, ist ein schwieriger Name, superkurzsklerosierende Bannenzephalitis, also eine Krankheit, die das Hirn betrifft und die Geimpften bekommen das nicht oder deutlich seltener. Das
wird jetzt ein bisschen
ja. Weit, ich will nur damit sagen, ich glaube, man soll es kritisch bewerten. Es gibt auch Leute, die zumindest ins Impfzentrum gekommen sind und die dann nicht die Impfungen bekommen haben, wegen der sie ursprünglich gekommen sind, weil ich sie ihnen ausreden konnte. Sie in erster Linie ein reisemedizinisches Impfzentrum. Ja? Und da kann man das im Einzelnen diskutieren. Aber grundsätzlich glaube ich, dass nebst ausreichender Ernährung und sauberem Wasser Impfstoffe mit dazu beigetragen haben, dass sich die Lebenserwartung in den letzten 150 Jahren fast verdoppelt hat.
Eine Frage an Frau Kruse noch, jetzt weg von den Impfungen wieder zur Frühsexualisierung. Ich nehme an, Sie haben möglicherweise keine Kinder mehr im Volksschulalter. Bitte? Enkel im Volksschulalter, ja. Würden Sie, wenn Sie jetzt feststellen würden, dass da eine Frühsexualisierung stattfindet, könnten Sie sich vorstellen, das Enkelkind aus dem Unterricht zu nehmen? Oder die Tichter, als Großmutter haben Sie nicht das Recht. Aber,
Moment, als Großmutter habe ich nicht die Kompetenz, meine Enkelkinder aus dem Unterricht zu nehmen. Ich bin natürlich mit den Eltern im Gespräch. Die haben es jetzt noch, also mein ältestes Enkelkind ist 6 und ist gerade in die Schule gekommen. Und es ist noch es scheint gerade noch ziemlich ruhig an dieser Front. Ich glaube, dass wir diesen Kampf führen müssen. Die Eltern müssen diesen Kampf führen und ich rufe die Väter auf, in die Schulen zu gehen. Es sind bisher die Mamas, die in den Elternabende gehen und die sagen, aber mein Kind und so weiter. Die Väter müssen um ihre Familie kämpfen und die Väter müssen um ihre Kinder kämpfen und in die Schule gehen und sagen, mit meinem Kind nicht. Und zwar in diesem Ton. Ja? Ja. Es muss klar werden, dass da ein Konflikt dreht. Das Ganze ist gelaufen, ich habe es heute gesagt, weil wir geschwiegen haben, weil wir uns nicht gekümmert haben. Deswegen konnte das alles so weit fortschreiten. Das muss anders werden.
Herr Hiss, ich frage Sie als in Anführungszeichen einfachen Bürger. Auch Sie haben, weiß ich nicht, falls Sie Enkelkinder hätten oder in dem Volksschulalter oder wenn Sie, würden, könnten Sie sich auch vorstellen, dass Sie sagen, in Österreich, da würde ich mein Kind, Enkelkind oder den Eltern raten, ein Kind aus dem Unterricht zu nehmen, wenn so Frühsexualisierung in einer überzogenen Weise in Anführungszeichen stattfindet?
Da muss ich jetzt eins dazu sagen. Bei meinem eigenen Kind würde ich es tun. Beim Enkelkind weiß ich nicht, ob ich die rechtliche Kompetenz habe, aber ja, als Großvater habe ich vor diesem Symposium, weil es ja um Frühsexualisierung geht, mich sehr wohl mit dem Enkelkind auseinandergesetzt und es war erschütternd, ja, wie momentan Sexualisierung bei 12-, 13-Jährigen in den Schulen vor sich geht. Da musst du übergeben. Ja. Also was da für Ausdrücke sind, welcher Sprachgebrauch da in den Klassen dann ist, beschämend für unsere Gesellschaft. Das ist unterste Schublade. Also ich kann mir nicht vorstellen, als Pädagoge mich für so etwas herzugeben. Weil wenn ich selbst Kinder habe, kommt ja schon wieder das Grundprinzip zum Fragen, was ich nicht möchte, das tue ich mit einem anderen nicht. Und wenn ich mein Kind heute habe und möchte nicht eine Frühsexualisierung, ja, ein Vorschub für Pädophilie und die Kinder werden indruktiert, abgestumpft, ja, kein Feingefühl, kein Schamgefühl mehr. Wo steuern wir dahin? Da geht die Gesellschaft den Bach hinunter.
Danke für diese Einschätzung. Ja.
Darf ich eine Ergänzung, einen Satz?
Sehr gerne, sehr gerne.
Sigmund Freud hat gesagt, wenn man dem Kind das Schamgefühl nimmt, ist es nicht mehr erziehbar.
Das lassen wir jetzt so stehen, ja. Frau Kesselstadt, Sie
wollten? Ja, also das werde ich ja sehr oft gefragt, wenn Eltern bei uns anrufen auf der Hotline, was mache ich? Ja? Und es ist immer eine sehr individuelle Entscheidung. Je kleiner das Kind ist, desto mehr muss man es beschützen, eh klar. Es endet meistens damit, ich muss natürlich immer sehr vorsichtig sein bei den Gesprächen, weil ich nie weiß, wer anruft. Oder muss man sich ein bisschen vortasten. Könnte ja auch irgendjemand sein, der einem Probleme macht. Es endet meistens damit, dass den Eltern einfällt, dass ein ganz wichtiger Arzttermin an diesem Vormittag ansteht. Das ist eine sehr gute Methode, wenn man weiß, wann der Sexualunterricht stattfindet. Natürlich ist die Situation jetzt ganz blöd, weil jetzt ich habe das erzählt, dass die Lehrpläne sich so geändert haben, dass das ja jetzt fächerübergreifend ab der ersten Klasse Volksschule ständig diese Identitäten in Frage gestellt werden soll. Jetzt ist es natürlich schwierig. Aber im Großen und Ganzen ist es immer ein individuelles Abwägen. Ich als Mutter, also meine Kinder sind sehr groß, wenn ich jetzt kleine Kinder hätte, mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich meine Kinder nie mehr in so einen Unterricht geben, weil was passiert ist, dass die Schamgrenze des Kindes verschoben bzw. verletzt wird. Den Kindern wird immer eingeredet, sie dürfen mit niemandem darüber reden. Die Eltern, die Lehrer sind aus der Klasse geschickt, ich habe das schon erwähnt. Und es soll immer ein Keil hineingetrieben werden. Dafür haben wir ganz viele Beispiele zwischen Eltern, was Sie schon dankenswerterweise wirklich so gut ausgeführt haben, zwischen Eltern und Kindern. Ein kleiner Satz noch, was in diesem neuen Lehrplan auch drin steht, ist ab der Volksschule, ab der ersten Klasse Volksschule, dass die Kinder ihre Kinderrechte recherchieren sollen. Dahinter steht nichts anderes als, die Kinderrechte sind gut, wir brauchen keine Kinderrechte, die Kinder sind geschützt. Obwohl die letzten 3 Jahre furchtbar waren für unsere Kinder, aber vom Gesetz her sind sie gut geschützt. Was dahinter steht, ist, dass dieses furchtbare Thema Transgender, was jetzt ganz stark in unsere Schulen prallt von Amerika, dass da vorgebaut wird gerade, dass die Kinder sozusagen selbstständig entscheiden sollen, ganz früh mit dieser Transition, mit diesem Transition zu beginnen. Das steht dahinter. In Wirklichkeit will der Staat diese Rechte des Kindes übernehmen, statt den Eltern. Das ist das dahinter. Also die Kinder sind aufgerufen, ihre Rechte zu recherchieren. Seien sie dem bewusst, sprechen Sie mit den Kindern, machen Sie es zum Thema, die Sexualaufklärung, Kinderrechte, Missbrauchsprävention. Sie erklären dem Kind, wo es nicht angerührt werden darf. Es darf niemand meinem Kind erklären, dass das Kind sozusagen dort erst Stopp sagt, wo es sich nicht mehr gut anfühlt. Das machen die Ideologen. Das ist das Gleiche wie beim Missbrauch. Es ist exakt dasselbe. Sie sind die erste Kompetenz bei diesem wichtigen Thema. Klären Sie Ihr Kind auf, sprechen Sie mit ihm. Dort greift dich niemand an und wenn etwas passiert, dann kommst du zu mir und erzählst mir das. Das kann niemand auf der Welt, kann Ihnen dieses Recht wegnehmen. Bitte seien Sie sich bewusst, auch wenn hier heute wenig Eltern sitzen im Elternalter, Großeltern können auch ganz viel, das haben Sie auch so gut eingebracht, Herr Professor, können so viel bewirken. Wenn Ihre Kinder es nicht machen wollen, dann machen Sie es als Großeltern, klären Sie das Kind auf. Es ist die erste Information biegt. Und dann wird vieles, vieles abprallen. Und das Kind hat das Gefühl, es kann zu Ihnen kommen, auch wenn Sie die Großmutter sind, Großvater. Aber es weiß, es wird bei uns darüber geredet. Das ist das Wichtige.
Danke für diese Einschätzung. Ich gehe noch ein bisschen mit den Fragen weiter an Sie, Herr Dr. Kruse. Welche Personen sind korrumpiert? Nennen Sie bitte die Hauptverantwortlichen, die den Rechtsstaat sabotieren. Ich interpretiere das jetzt so, dass man sehr schnell als so das Wort Verschwörungstheorie fällt, da sind ein paar wenige auf der Welt, die denken sich das alles aus. Aber wie kommen die Leute dazu? Glauben die das teilweise wirklich oder wissen sie nicht, was sie tun? Oder können Sie ein paar Personen nennen, von denen Sie glauben, die sind wirklich korrumpiert?
Also zuerst einmal ganz herzlichen Dank an alle, die mir den Ehrendoktortitel verliehen haben. Ich bin nämlich nur Rechtsanwalt und Lizur, aber nicht Doktor.
Sie sind aber hier in Österreich da. Ist jeder, der die Volksschule und den kleinen Tanzkurs absolviert hat, ist mit Herr Doktor anzusprechen.
Super, herzlichen
Dank. Ansonsten gilt es als Unhöflichkeit.
Dankeschön.
Da du Lehrender bist, kann man zumindest Dozent zu ihm sagen. Ja.
Professor in Österreich. Ja,
wunderbar.
Also, Professor Doktor.
Sehr schön, das.
Gerade aus deinem Munde. Herzlichen Dank. Also, es ist natürlich, eigentlich muss man sich an den Grundsätzen orientieren. Jeder, der in der verantwortlichen Position verhindert, dass eine Aufarbeitung passiert, dass jetzt nach 3 Jahren, 4 Jahren immer noch verhindert wird, dass, sei es in einem Gerichtsverfahren oder sei es in den Parlamenten oder auch von Regierungsseite, eine ganz nüchterne und ganz selbstkritische Abwägung der Vergangenheit überhaupt über die Bühne geht, der ist kriminell, weil er es verhindert, dass eine der wesentlichsten Voraussetzungen, die für die Demokratie geschaffen wurde, nämlich die Möglichkeit, sich aufs Neue zu verbessern, eine Aufarbeitung zu machen, dass das stattfindet. Die sind alle in einem roten Bereich. Wenn ich das etwas näher eingrenzen sollte, ja, es sind natürlich Leute in der Regierung, ich denke in der Schweiz aber auch an die Swissmedic, an diejenige Organisation, welche zu oberst der Gesundheit der Bevölkerung verpflichtet sein sollte in Bezug auf die Arzneimittel und ausgerechnet diejenigen Substanzen zugelassen hat, die am allergefährlichsten sind in einer Situation, wo es am allerwenigsten notwendig gewesen wäre. Mhm. Ja, und dann, ja, ich nicht mache, ich bin ja nicht Richter, ja. Ich benenne doch jetzt nicht eine Liste und sage, jetzt müsst ihr denen hinterherrennen, sondern die Kriterien sind, fragt euch, wer verhindert aktiv, obwohl es eine verfassungsrechtliche und gesetzliche Pflicht wäre, einen Erkenntnisprozess, einen Neubeurteilungsprozess zu durchlaufen, und es ist eine Selbstverständlichkeit unter uns Menschen, dass wir versuchen, uns zu verbessern. Und in der Wirtschaft nennt man das Qualitätsmanagement. Darüber braucht man gar nicht zu diskutieren. Wer das verhindert, handelt kriminell und liefert den Beweis für Totalitarismus. Ja. Denn nur im Totalitarismus versucht man, die Wahrheit zu beerdigen.
Danke. Und vielleicht, falls jetzt jemand im Publikum Namen erwartet hätte, der Politiker, die Person, das werden wir von einem Juristen, nehme ich an, auch nicht hören, weil das wäre dann der Vorwurf einer kriminellen Handlung und da kommen wir schnell im Strafrecht, also das kann man nicht erwarten, aber ich glaube,
dafür die Antwort... Dafür gibt es Richter.
Genau, dafür gibt es dann Richter, aber ich möchte noch, bevor Herr Hadic Sie dann auch noch etwas dazu sagen wollen, wir hatten im Vorarlberg Beispiel den Fall eines Impfvordränglers. Da gab es dieses Wort. Da gab es den Feldkircher Bürgermeister, der sich quasi, da gab es ja dann diese Beschlüsse, wer darf sich zuerst impfen lassen, und der hat seine Position als hoher Politiker ausgenutzt und hat sich vorgedrängelt in der Impfung und musste dafür dann, ist 10 Minuten in der Zeit im Bild 2 interviewt worden, wie über die Moral. Wenn jetzt daraus schließe ich, dass dieser Politiker tatsächlich davon überzeugt war, dass die Impfung was Gutes ist, sonst hätte er das nicht gemacht. Aber war das vielleicht wirklich am Anfang so, dass sehr, sehr viele geglaubt haben, das ist was, auf jeden Fall was ganz Gutes, und irgendwie dass sie ein bisschen später erwacht sind und dann ist erst dieser Mechanismus passiert, dass sie es dann einfach nicht mehr das dann gesagt haben?
Ja. Wir müssen den Menschen das Recht zugestehen, zu irren. Und am Anfang haben sich sehr viele geirrt, unter dem Eindruck der Medien, unter dem Eindruck einer Falschberichterstattung. Und Menschen dürfen sich irren, insbesondere wenn es um Ängste geht, die sind ja irrational. Und die haben leider bei einigen, wie das gestern Professor Christian Schubert sehr gut ausgeführt hat, bis heute noch Nachwirkungen und verhindern bis heute, dass sie sich diesem Erkenntnisprozess ergebnisoffen öffnen. Ja. Ja. Das ist eine psychologische Frage, die ich als Jurist ja gar nicht lösen kann.
Ja. Herr Hadic?
Ja, ich glaube, der Satz stimmt schon. Die Fragestellung, sich spiken zu lassen, war auch ein Intelligenztest. Weil, nein, aber ich meine damit, es ist doch völlig klar, dass es diese Form des Wunders auf der Basis des Teleskopierens, selbst wenn dieses Argument gebracht wird, nicht funktionieren kann. Wenn ich normalerweise eine Entwicklungszeit von mindestens 5, im Idealfall 8 bis 12 Jahren für die Entwicklung einer neuen immunisierenden Substanz habe, dann muss doch jedem klar sein, dass das in 3 Monaten nicht unterzubringen ist. Und wenn die mindeste Schrittlänge der Phase 3 2 Jahre sind, bringe ich die auch mit Teleskopieren, also mit paralleler Durchführung von Phase 1, 2, 3, nicht auf 3 Monate. Das ist ein Intelligenztest. Das beherrscht, ich habe das in Südtirol, glaube ich, immer gesagt, das beherrscht im Prinzip, diese Rechnung beherrscht jedes Kind. Maxi, ich habe einen kleinen Smart, der hat eine Länge von 1,5 Meter, ich habe einen VW Passat, der ist 4 Meter lang, und ich habe einen Reisebus, der ist 12 Meter lang. Wenn ich die nicht hintereinander, sondern nebeneinander stelle, wie groß muss die Garage sein? Ja. Und das kann nicht 3 Meter sein. Ja. Ja? Das passt nicht hinein.
Okay. Ich übertrete jetzt ein bisschen meine Kompetenz als Moderator und möchte Ihnen in einem Bereich ein bisschen widersprechen. Ich glaube, dass Sie vielleicht als Mediziner, so sollte es vielleicht einleuchtend sein, dass das nicht funktionieren kann. Ich habe im Umfeld mit vielen Menschen auch gesprochen, die sinngemäß sagen, ich will mich nicht mit Medizin beschäftigen müssen und auch nicht mit diesem, wie Sie dieser Begriff der Teleskopierung. Also ich weiß, was damit gemeint ist, aber es gibt wirklich viele Menschen, und ich kenne viele intelligente Menschen, die sagen, ich will mich mit dem nicht befassen, aber wenn der sagt und der sagt und der sagt und der sagt, irgendwann muss ich mal was glauben, ich kann mich nicht bei jedem Thema quasi selber eine Doktorarbeit draus machen. Und das heißt, die beziehen, also ich kenne wirklich intelligente Leute, die haben halt gesagt, ich beziehe jetzt meine Informationen seit Jahrzehnten aus ORF, Standard, Spiegel, Profil und so weiter. Und die würden sich jetzt vielleicht ein bisschen, werden vielleicht ein bisschen beleidigt sein, wenn man die jetzt von denen die Intelligenz abspricht. Sie sehen es vielleicht anders, aber
ich will niemanden beleidigen.
Ja.
Aber wenn ein Prototyp eines Fliegers neu auf den Markt kommt und die Leute setzen sich rein und dann kommt die Durchsage vom Piloten und die lautet, wir haben geschaut, die Kraft für diesen Flieger zu starten reicht. Ob die Landung funktioniert, das wissen wir noch nicht. Wollen Sie sitzen bleiben oder nicht? Dann werden alle wieder aussteigen. Und das ist ein Intelligenztest.
Okay. Das lassen wir jetzt so stehen.
Aber man muss natürlich ergänzen, dass man das den Leuten in dieser Deutlichkeit nicht gesagt hat.
Also den Leuten wurde gesagt, das ist die am besten erforschte Impfung, die es gibt. Und ich habe ganz viele gehört, die gesagt haben, ja, das ist doch die am besten erforschte Impfung, die es gibt. Noch nie wurde so viele Leute, die eine Impfung an so vielen Leuten getestet. Ich weiß jetzt, dass es eben so nicht stimmt, aber die haben aufgrund dieser Informationen entschieden. Das möchte ich nur also für diejenigen, die sich haben impfen lassen, ins Rennen führen, dass die sich vielleicht das ein bisschen vielleicht, dann zu scharf angegriffen führen.
Vielleicht können wir uns ja auf den Satz vom können wir uns auf den Satz einigen von Professor Sönnigsen, der gesagt hat, wer sich jetzt noch impfen, er sagt der Impfversager Spiken, wer sich jetzt noch impfen lässt, ist selber schuld. Ja, also ich glaube, mittlerweile sollten es alle wissen.
Genau. Also wer sich noch impfen hat lassen, damit er in die USA reisen darf, das war bis April des Vorjahres noch notwendig für Ausländer, wer sich deswegen dann hat impfen lassen, der ist dann selber schuld. Das glaube ich, da kann man sich zustimmen. So, jetzt schaue ich auf die Uhr. Wir kommen eine Frage, weil sich die ganz kurz beantworten lässt, an Herrn Kruse. Sie haben es, glaube ich, schon angedeutet. Stichwort Haftung der Politiker, persönliche Haftung im Falle der Aushebelung der nationalen Verfassung.
Hier ist angesprochen, was machen wir mit Verhandlungsleitern, wie zum Beispiel einer Frau Nora Kronik, welche nach außen hin sagt, es handelt sich ja hier nur um technische Anpassungen und selber den Boden dafür bereitet, dass Anpassungen der internationalen Gesundheitsvorschriften von der Schweiz akzeptiert werden, mit den vorhin von mir dargestellten massiven Konsequenzen, die ich als eine mindestens Totalrevision der Bundesverfassung, wenn nicht sogar Abschaffung der Verfassung qualifiziere. Ja, da sind wir im strafrechtlichen Bereich, weil für die Revision unserer Verfassungen gibt es ein bestimmtes verfassungsrechtlich-staatsrechtliches Verfahren, wo ganz besonders eben der Souverän auch mit einbezogen werden muss. Wenn man das abkürzt, wenn man das ausschließt, und zwar dadurch ausschließt, indem man dem Souverän sagt, nein, das hat mit eurer Verfassung nichts zu tun, wir tun euch nichts, aber nachher kommt im Resultat eben doch heraus, dass die Souveränität abgegeben wird, in diesen Punkten, die ich im Detail aufgezählt habe, dann macht man sich strafbar. Und das Zweite, wir sind auch
in Österreich.
In Österreich kommt noch eine Drohung mit Gewaltkomponente dazu, in diesem selben Straftatbestand. Das könnte man aber sehr wohl auch darin erkennen, Drohung mit Gewalt, ja, es wird das Schreckgespenst in den Raum gestellt, dass wenn wir hier nicht beitreten, dann wäre man eben besonderen Gefahren ausgesetzt für die Gesundheit. Das ist auch eine Drohung mit Gewalt eben für die Gesundheit, durchaus. Und auf Stufe WHO muss man ganz klar sagen, die Immunität für die WHO, die geht gemäß eigener Verfassung der WHO eben nur auf der Basis der Durchsetzung des eigentlichen Zweckartikels, Artikel 1 der Weltgesundheitsverfassung. Das heißt, wenn wir sagen können, und das können wir, die WHO hat etwas total anderes gemacht, als sich um die Gesundheit der Menschen zu kümmern. Sie hat sich um das Wohlergehen der Produzenten gekümmert und beide Augen geschlossen, was die Nebenwirkungen, die toxischen Wirkungen anbelangt, dann ist die außerhalb ihres verfassungsrechtlichen Auftrages und selbstverständlich sind dann sämtliche Personen, die dort daran mitgewirkt haben, strafrechtlich zu verfolgen und können nicht mehr von der Immunität profitieren. Ja, dreimal dürfen Sie raten, was wir vorhaben.
Okay.
So, was wir zu tun haben, was wir machen müssen, das ist ein Auftrag.
Ein Blick auf die Uhr sagt, dass die Zeit, wir kommen so, es geht Richtung Ende. Ist noch jemand im Publikum, der sagt, die Frage muss ich unbedingt noch stellen, sonst kann ich nicht ruhig schlafen? Ja, da hinten. Herr Presoli, bitte, ich gebe Ihnen ein Mikrofon.
Ja. Ich möchte das ganz kurz nur noch anmerken, was der Martin Hadic ganz toll gesagt hat. Ich bin selber in der Betrugsbekämpfung tätig und bin selber vor kurzem einem Betrug zum Opfer gefallen. Ja? Also es kann leider jedem passieren, auch wenn man sich noch so gut informiert, dass man leider den falschen Informationen an Glauben schenkt und dann unter Umständen sich impfen lässt. Ja? Wo ich allerdings auch wenig Verständnis habe, ist, wenn man nicht einmal die nötige Muße zeigt, dass man sich informiert. Und da sind halt die Informationen auseinandergegangen. Aber ich muss sagen, ich bin selber sehr froh und dankbar, dass ich die Informationen bekommen habe, dass ich mich für den Nicht-Impfen-Weg entscheiden konnte. Aber ich habe leider auch im engsten Freundeskreis sehr liebe Freunde, die sogar Mediziner sind, die das nicht erkannt haben. Also vielleicht darf ich das noch, ist mir noch ein großes Bedürfnis zu sagen, weil eben es hat doch viele Leute gegeben, die es leider falsch erwischt hat.
Vielleicht darf ich das noch kurz kommentieren. Ich wollte damit niemanden beleidigen. Ich wollte niemanden zu nahe treten. Es geht einfach darum, dass es eigentlich zu erkennen gewesen sein müsste, nachdem die Pandemie Anfang 2020 begonnen hat und die ersten Spike-Stoffe Ende 2020 auf den Markt gekommen sind, dass sich das nicht ausgehen kann. Das ist nur das, was ich meine. Und das war allgemein bekannt. Jeder hat gewusst, wann startet die Pandemie, wann kommen die ersten Substanzen. Das ist mathematisch nicht machbar. Aber ich wollte bitte, das möchte ich auch hier in aller Form sagen, niemanden beleidigen, niemanden zu nahe treten. Und ich plädiere sehr dafür, dass wir eine Allianz schließen und vor allem die Leute, die geschädigt wurden durch die Substanzen, absolut in das Zentrum unserer Menschenfamilie rücken und dass wir das auch versuchen, so gut es geht, zu kompensieren und denen zu helfen. Die brauchen unsere Hilfe und das ist gar keine Frage.
Ja, also und das muss man wirklich glauben, weil jeder, der sein Buch gelesen hat, weiß, dass es im Ernst damit ist und das ganze letzte Kapitel geht ja darum, was man da dann auch tun kann. In dem Fall, ja, noch eine letzte Frage. Oder?
Was soll man mit Ärzten tun, die angesichts der Erkenntnisse, die sie ja haben müssen, weiterimpfen?
Also, was soll man mit Ärzten tun, die angesichts der Erkenntnisse, die man mittlerweile hat, weiterimpfen? Das war die Frage. An Herrn Hadic oder?
Ich habe überlegt, ob ich dem Kollegen in Dornbirn schreibe, soll ich sie auf Totschlag oder auf Mord
klagen? Klage auf Totschlag oder Mord?
Das müssen die Opfer tun und die Anwälte der Opfer gemeinsam mit den Opfern.
Ja, okay.
Und ich mache das auch in der Schweiz, ja.
Okay, jetzt eigentlich wollte ich nur eine Schlussrunde machen. Die Frage ist, ob wir auch so aufhören können, weil jetzt sind, glaube ich, die wichtigsten Themen geklärt. Oder ist jemand am Podium, der sagt, etwas muss ich ganz dringend noch loswerden?
Vielleicht darf ich eine durchaus launige Schlussbemerkung machen.
Ja, ja? Wunderbar.
Darf ich das, ja? Also es war heute interessanterweise so ähnlich wie in Freistadt, wo ich sein durfte, nämlich dahingehend, dort hat also Dr. Krall, der Ihnen vielleicht etwas sagt, gesagt, ja, also er ist zwar, er hat zwar durchaus eine gewaltige Stimme, aber zu Hause hat er nichts zu sagen. Und heute hat der Christian Bär auch gesagt, meine Frau hat schon alles gesagt und eigentlich brauche ich jetzt nichts mehr sagen und ich verstehe das nicht. Ich habe zu Hause immer das letzte Wort und das heißt, ja, Schatzi.
Ja. Gut. In dem Fall, schön, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Na, doch, ich füge jetzt doch noch was hinzu. Weil, also ich bin auch verheiratet und zweifacher Papa und mein jüngster Sohn, der 5 Jahre alt, ich war mit meiner Frau am Diskutieren hat also der Sohn unserer Diskussion zugehört und dann hat mein 5-jähriger Sohn hat mich dann, als wir fertig waren, so angeschaut und hat gesagt, Papa, gibt es eigentlich auch Familien, in denen der Papa der Chef ist? Also, immer das letzte Wort, Hannes Gurt. Muss ich noch loswerden. Jetzt bedanke ich mich vielmals. Damit ist die Podiumsdiskussion zu Ende. Die Referenten, alle, die hier sind, sind noch eingeladen, nachher mit uns gemeinsam etwas zu essen. Da kann man noch ein bisschen was nachbesprechen. Ansonsten wäre die Veranstaltung beendet. Und nur noch der Erwin Rigo, wo bist du gerade? Jetzt geben wir noch einen ganz kurzen Schlussapplaus, weil er die ganze Veranstaltung organisiert hat und wirklich tolle Referenten geholt hat. Jetzt warten wir noch, bis er kommt. Der ist auch nicht da. Ja, weißt du was? Wir machen jetzt den Schlussapplaus so laut, dass er hört, egal wo er ist. Vielen Dank, Erwin Rigo. Ja, da hinten ist er. Muss nicht mehr. Muss nichts mehr sagen, Erwin. Das ist dein Applaus. Das ist sehr der Applaus von Erwin. Und Ende. Gut, wir haben alles bedankt. Bravo.